Liebe Gemeinde, ein Baby. Ein Baby ist süß. Aber irgendwann ist ja dann leider die Zeit, wo ein Baby kein Baby mehr bleiben kann, sondern wo es wächst. Und irgendwann erwachsen ist. Das ist in einem Baby so angelegt. Und das ist auch in unserem Glauben so angelegt, dass er irgendwie anfängt, meistens klein und zart, und dann wächst und irgendwann erwachsen ist. Wir haben uns in den letzten Gottesdiensten mit diesem Thema beschäftigt, Glaube, der erwachsen wird, und sprachen über die Verantwortung, die wir haben, Verantwortung für uns selber, für unser Leben, für unseren Glauben. Und davon, dass diese Verantwortung uns letztlich niemand abnehmen kann. Es gibt Leute, die uns dabei unterstützen können, und Gott ist natürlich da, der überhaupt die Grundlage dafür legt. Aber wir haben einen Teil Verantwortung, und den haben wir, ob wir wollen oder nicht. Und wir können diese Verantwortung auch niemandem in die Schuhe schieben, nicht den Eltern, nicht der Gemeinde, nicht dem Partner, sondern wir selber haben da einen Teil, um den wir uns kümmern müssen. Das Gute ist, das beginnt oft im Kleinen. Es geht gar nicht immer so um die ganz riesigen Dinge, so go to Africa, in die Mission. Nein, das sind manchmal so kleine Momente, auf die wir einfach hören können, gehorsam sind, auf das, was Gott sagt, reagieren und kleine Schritte tun. Lieber kleine als keine. Heute geht es in einem Vers aus dem Brief an die Christen in Ephesus, Kleinasien, in der heutigen Türkei, um Worte. Es gibt ja viele Briefe im Neuen Testament, die wir lesen können, die an diese jungen christlichen Gemeinden geschrieben sind. Da geht es um theologische Auseinandersetzungen und Richtigstellungen, um geistliche Themen, die angesprochen werden. Und es geht im Großen und Ganzen darum, Christen zu ermahnen und zu ermutigen. Immer beides. Und hier im Epheserbrief ist das richtig schön aufgeteilt. Die ersten Kapitel werden ermahnt. Nein, Quatsch, umgekehrt. Die ersten drei Kapitel, da wird die Grundlage gelegt, was Gott getan hat, wie Christus ist. Und die letzten drei Kapitel, ab Kapitel 4, da gibt's eine Ermahnung. Wie soll das jetzt aussehen? Erst wird beschrieben, wie ist dieses neue Leben in Christus, und dann ab Kapitel 4, so, und so sieht das jetzt konkret aus. Und da wollen wir anknüpfen. Es geht um Konsequenzen. Und ich lese euch mal diesen kurzen Predigttext. Das ist nur der eine Vers im vierten Kapitel des Epheserbriefes. Epheser 4, Vers 29. Ihr müsstet eigentlich auch einen Zettel auf dem Sitz gehabt haben mit vielen verschiedenen Übersetzungen dieses einen Verses. Ihr könnt aber einfach auch jetzt zuhören und zu Hause das dann nochmal nachlesen. Nach Martin Luther hört sich dieser Vers folgendermaßen an. Lasst kein faules Geschwätz aus eurem Mund gehen, sondern redet, was gut ist, was erbaut und was notwendig ist, damit es Segen bringe denen, die es hören. Die neue Genfer Übersetzung sagt das folgendermaßen: Kein böses Wort darf über eure Lippen kommen, vielmehr soll das, was ihr sagt, gut, angemessen und hilfreich sein. Dann werden eure Worte denen, an die sie gerichtet sind, wohltun. Und dann noch einer Übersetzung von Edwin Brandt: Lasst ja kein giftiges Wort über eure Lippen kommen. Seht lieber zu, dass ihr für die anderen, wo es nötig ist, ein gutes Wort habt, das weiterhilft und denen wohltut, die es hören. Dieser Vers beginnt mit einer eindeutigen Aufforderung: Lasst kein faules Geschwätz aus eurem Mund gehen, kein böses Wort soll über eure Lippen kommen, lasst kein giftiges Wort über eure Lippen kommen. Mal so ein paar Gedanken zu diesem Wort oder zu dieser Formulierung: faules Geschwätz. Faul, Fäulnis. Es gibt positive Ausrichtung dieses Wortes. Wenn wir nur mal an Wein denken, wie entsteht Wein? Oder wie Käse? Nicht eine Fäulnis, aber da passiert was, was wir normalerweise mit Trauben nicht machen. Wir würden die ja so nicht mehr essen. Käse, der fault nicht, aber so dieser charakteristische Geschmack, dieses Aroma passiert bei dem, was zumindest im Neuen Testament dieses Wort faul bedeutet, auch bei dem Wein. Und das kann so herrlich lecker sein, gerade das beides zusammen, ne? Im Neuen Testament wird allerdings dieses Wort faul eher negativ gebraucht. Faul bezeichnet Gegenstände, die alt sind und dadurch minderwertig bis unbrauchbar. Man wendet sich von ihnen angewidert ab, weil sie Ekelgefühle hervorrufen. Und vielleicht kommen euch da so selber einige Dinge, die ihr mal erlebt, gesehen oder gerochen habt, die genau, ich will das nicht weiter ausführen. Und dieses Wort faul wird jetzt auf das Wort Wort bezogen. Worte können faul sein. Also sie können mindestens unbrauchbar sein, das wäre fast noch der gute Fall, oder minderwertig, anrüchig. Sie können aber sogar schädlich sein und gefährlich und können machen, dass es stinkt. Und ich bin davon überzeugt, dass jeder von uns so etwas schon mal erlebt hat, dass er diese schädlichen Worte gehört hat. Vielleicht Worte, die uns verletzt haben. Worte, die uns im Innersten getroffen haben und noch lange an uns nagen. Nun bin ich genauso davon überzeugt, dass wir nicht nur solche Worte hören, die an uns gerichtet sind, sondern dass wir selber auch Worte sagen, die anderen das Leben schwer machen, die wir aber nicht mehr zurücknehmen können, wenn sie erstmal ausgesprochen sind. Manchmal einfach dumm und leichtfertig, unbedacht. Schlimmer allerdings, wenn sie mit Bedacht ausgesprochen werden, wenn das auch noch Absicht ist, wenn sie jemanden treffen sollen und das dann tatsächlich auch noch tun. Worte können verletzen. Sie können beschämen, beleidigen. Sie können uns in Frage stellen und sie können jemanden richtig fertig machen. Worte können kränken, sie können einen Menschen herabsetzen. Worte können Beziehungen belasten, schwer stören oder sogar zerstören. Worte können eine Atmosphäre vergiften. Worte können den Ruf eines Menschen zerstören und Karrieren beenden. Worte können verheerende Wirkung haben. So stark, dass einer im Psalm 141 Folgendes bittet: Herr, stelle eine Wache vor meinen Mund, mein Reden soll andere nicht bedrohen oder gefährden. Ich glaube, das fängt nicht mit dem Mund an, sondern mit dem Herzen, aber wir verstehen diese Bitte. Die Aufforderung lautet, wir sollen das böse Gerede lassen. Und nicht nur das, wir sollen es nicht nur sein lassen, sondern wir sollen stattdessen Gutes reden. So als gäbe es etwas dazwischen gar nicht. Es gibt nur das böse Gerede oder gute Worte. Neutral ist nicht. Das zeigt sich schon in dem Vers vor diesem Vers, in Vers 28 aus Epheser 4. Da geht es auch darum, es gibt nur dieses Gut oder nicht Gut. Da geht es um ein anderes Thema, aber wer bisher ein Dieb gewesen ist, der soll aufhören zu stehlen. Er soll einer nützlichen Beschäftigung nachgehen, bei der er seinen Lebensunterhalt mit Fleiß und Anstrengung durch eigene Arbeit verdient. Dann kann er sogar noch denen etwas abgeben, die in Not sind. Also da ist einer, der klaut, der soll nicht nur aufhören zu klauen, sondern der soll arbeiten und noch was abgeben. Nicht was dazwischen, sondern das Gute tun. Nicht nur das Negative vermeiden. Was aber ist dieses Gute? Das Wort gut hat im Neuen Testament einen anderen Beigeschmack als im Deutschen. Gut steht bei uns auf dem Zeugnis als eine 2. Da ist noch Luft nach oben, ist schon ganz gut, aber Silber, kein Gold. So, da geht noch was. Fürs Neue Testament gibt es einen Hinweis in Matthäus 19, Vers 16 und 17. Ein Mann kam zu Jesus und fragte ihn: Meister, was muss ich Gutes tun, um das ewige Leben zu bekommen? Jesus entgegnet: Warum fragst du mich nach dem, was gut ist? Gut ist nur einer. Wenn du den Weg gehen willst, der zum Leben führt, dann halte die Gebote. Diese Aussage zieht sich durch das Neue Testament. Gut ist nur einer, und zwar Gott. Dieses Wort gut kann man nur mit Gott verbinden, nicht mit Menschen. Das steht felsenfest, daran ist nicht zu rütteln. Gott allein ist gut. Und so ist auch nur das gut, was zu Gott gehört, was dieser Atmosphäre des Menschen entrissen ist, was nicht mehr der Sünde gehört, nicht dem Tod, sondern was der neuen Welt Gottes angehört. Das allein kann gut sein. Heißt, in dieser Welt gibt es letztendlich nichts und niemanden, was wirklich gut ist, außer Gott. Und Paulus bekennt das auch im Römer 7, so er, der ja doch wirklich viel arbeitet für den Herrn und sich völlig einsetzt, er sagt, das Gute, was ich will, schaffe ich nicht. Mann, wenn Paulus das schon sagt. Er spricht das ja irgendwie stellvertretend für uns Menschen. Das Gute, das, was Gott selbst ausmacht, das können wir gar nicht tun. Das schaffen wir als Menschen nicht, weil wir Menschen sind. Und jemand formulierte es mal ein bisschen anders. Die Existenz des Menschen ist ausgeschlossen vom Guten und kann es trotz aller Sehnsucht nicht realisieren. Also da wird diese Sehnsucht aufgegriffen, wir haben die Sehnsucht, Gutes zu tun. Irgendwie wollen wir das ja doch. Aber letztendlich scheitern wir jedes Mal. Oder oft. Wenn wir abends den Tag Revue passieren lassen, ist mit Sicherheit immer etwas dabei, wo wir sagen müssen, nee, da habe ich das Gute nicht geschafft. Und die Begründung dafür ist ganz einfach, der Mensch ist unrettbar in den Tod hineingestellt, in diese Sphäre, die mit Gott nichts zu tun hat, in der es kein Heil gibt. Nun gibt es natürlich noch die gute Nachricht, die wir alle kennen, zum Glück, Halleluja. Natürlich können wir durch Christus doch Gutes tun, weil wir durch Christus ja wieder doch dieser Sphäre Gottes angehören. Wir bleiben nicht, wir müssen nicht in dieser Finsternis bleiben, sondern sind ja durch Christus zum Heil berufen, sind in das Licht gestellt. Es ist mit Christus, indem wir mit ihm leben, eine neue Lebensmöglichkeit möglich. Eine Wirklichkeit, die Gott gehört. Gott hat das Heil geschaffen durch Jesus Christus, durch seinen Tod, durch seine Auferstehung. Und wir sind jetzt Teil dieser neuen Welt. Deshalb haben wir auch Teil an diesem guten Gottes. Und deshalb gibt es auch im Neuen Testament diese Aufforderung, die machen ja doch Sinn, weil es doch möglich ist. Paulus fordert letztendlich uns alle als Christen auf in Römer 12, Vers 2, lasst euch verwandeln. Diese Aufforderung macht keinen Sinn, wenn das nicht geht. Lasst euch verwandeln, da geht noch was. Und in Epheser 2 heißt es, in Jesus Christus hat er uns geschaffen zu tun, was gut ist. Also in Jesus Christus, in dem wir mit ihm leben, geht da was. Doch Gold. In Kolosser 1 heißt es, ihr werdet imstande sein, das zu tun, was richtig und gut ist. Na, dann ist ja gut, es geht ja doch. Keine Entschuldigung also. Schade. 1. Thessalonicher 5, Vers 15. Tut allen Menschen Gutes. Okay, da weiß ich schon, dass ich das nicht schaffe. Allen Menschen Gutes tun. Und wenn ich nur die nehme, denen ich begegne, das ist schon eine ganz schöne Hausnummer. Aber diese Aufforderung bleibt. Also geht da was. Und zwar, weil im Neuen Testament man davon ausgeht, dass sich durch die Beziehung, die wir zu Christus haben, das neue Leben konkretisieren kann. Nicht hundertprozentig, nicht vollkommen, weil wir immer auch noch in dieser Welt leben und erdverhaftet und menschlich sind. Aber es geht. Unsere Beziehung zu Christus kann konkrete, positive Auswirkungen haben in unserem Leben. Wir haben Gottes Geist, der uns darin leitet. Wir haben Gottes Kraft, wir haben seine Barmherzigkeit. Das ist keine Märchengeschichte, das ist Realität. Und unsere Zugehörigkeit zu Christus schafft, dass wir auch neu denken lernen, dass wir uns neu verhalten können und dass wir neu reden können, dass unser Charakter neu wird in dem Sinne, dass er gereinigt wird. Nicht, dass wir einen anderen Charakter bekommen. Ich glaube, das ist schon ganz sinnvoll, dass Gott so verschiedene Charaktere verteilt hat. Der muss sich nicht völlig ändern. Aber das Gute soll leuchten und das, was daran nicht so gut ist, in den Hintergrund treten oder verschwinden. Also das neue Leben, das Gott uns schenkt, kann sich äußern. Auch schon hier in unserer Begrenztheit hier auf der Erde. Die schöpferische Kraft des Heiligen Geistes kann schon etwas bewirken in uns, nämlich dieses Gute. Das dürfen wir von Gott erwarten. Und jetzt kommt es darauf an, ob wir uns dem öffnen oder nicht. ob wir uns von Gottes Geist prägen lassen und schon vorher anfangen, nicht erst das Gute zu sagen, sondern schon zu denken. Die gute Nachricht lautet, es muss nicht alles so bleiben, wie es ist. Es ist noch Luft nach oben. Gold geht noch. Wir haben die Möglichkeit, Veränderung zu bewirken, durch das, was wir reden, und Veränderung bei uns zu erleben. Wir haben die Möglichkeit, gute Worte zu sprechen. Und ich bin davon überzeugt, dass wir das auch erleben, hier und da. Dass wir selber mal ein gutes Wort hören, das uns so einen Zentimeter größer macht, wo wir uns so aufrichten und sagen, boah, ja, das tat mir gut, dass jemand da sowas gesagt hat. Und dann kann man wieder durchatmen und ja. Ich frage mal, hat jeder von euch so etwas irgendwann schon mal erlebt? Wenn nicht, kommt hinterher, ich habe bestimmt was Gutes für euch. Oder fragt euren Nachbarn. Wir brauchen das, dass wir gute Worte hören von Menschen. Und wir erleben, dass wir einander Zeit und Aufmerksamkeit schenken, Wertschätzung und Liebe und Interesse durch gute Worte. Und wir können Brücken bauen und wir erleben, dass wir Konflikte angehen und lösen können, dass wir Missverständnisse aufklären, dass wir Schweigen brechen können und dass da Gutes entsteht. Das ist möglich, wir haben die Chance. Und wir können lernen, Menschen Gutes zu gönnen. Wir können auf Neugier verzichten und aufhören zu schwätzen und stattdessen Dinge sagen, die Menschen helfen. Wir müssen, weil wir bei Gott geborgen sind, andere nicht herabsetzen, damit wir besser dastehen. Das haben wir nicht mehr nötig. Da müssen wir uns vielleicht ab und zu mal dran erinnern. Weil wir selber in Gott zu Hause sind, können wir uns um andere kümmern, um ihr Ergehen. Und vielleicht können wir auch mal auf den eigenen Vorteil verzichten und nicht sagen, wie toll wir sind und dass wir das auch schon längst geschafft haben vor 3 Jahren, wo der andere gerade berichtet, er hat es jetzt erst geschafft. Und können ihn trotzdem loben und sagen, boah toll, Gott sei Dank. Wir haben es nicht nötig, uns auf Kosten anderer zu profilieren. Wir haben doch schon alles, was wir brauchen. Wir leben in der Nähe Gottes und hören seine guten Worte. Wir können uns zurücknehmen und anderen Menschen Raum geben. Wir müssen nicht um Lob buhlen, sondern können andere Menschen loben, ohne dass wir dabei zu kurz kommen. Unser Herz ist neu, also können auch unsere Worte neu werden. Lebensbejahend und lebenshelfend. Wir können mit guten Worten Segen bewirken. Wir fragen ja manchmal, wie können wir die Welt verändern? So, mit guten Worten. Wir haben ja schon darüber gesprochen, dass wir im Kleinen anfangen. Vielleicht klingt das manchmal zu klein, aber gute Worte können so viel Gutes bewegen. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir uns daran mal wieder erinnern. Unsere Worte können Menschen auferbauen. Dieses Wort auferbauen bedeutet ursprünglich das Bauen eines Gebäudes. Und ich übertrage das jetzt für uns einfach mal so. Wenn wir gute Worte reden, bauen wir für einen Menschen ein Zuhause. Ein Gebäude, ein Schutzraum, in dem er sicher ist, in dem es ihm gut geht. In dem er Sicherheit und Schutz erlebt. Und Gutes erlebt. Das können wir machen, das können Worte bewirken. Und im Neuen Testament gibt es viele Ermahnungen an Menschen, die Gaben einbringen. Da wird gesagt, alles, was ihr einbringt, soll der Erbauung dienen. Der Erbauung einzelner Mitchristen und der Gemeinde. Das ist so der, daran wird das gemessen. Und es wird gesagt, dass Erbauung immer gegenseitig geschieht. Das macht nicht einer für alle. Jeder empfängt mal Erbauung und jeder ist auch mal dran, andere zu erbauen. Und dann passiert es, dass Menschen Gnade erfahren. Und dieses Wort ist das Wort, das Gottes Gnade meint, das man mit so vielen anderen Begriffen ausschmücken kann. Vielleicht leuchtet jedem von euch selber da so ein Schwerpunkt auf. Unverdiente Wohltat Gottes. Das wird möglich durch gute Worte, die wir bedacht aussprechen. Was für eine Vision. Da kann man ja kaum sitzen bleiben, da müssen wir jetzt gleich anfangen. Also wir haben hinterher beim Kirchenkaffee Zeit, außer über Olympia auch noch gute Worte zu sprechen, die uns gegenseitig aufrichten. Wir erleben Gott durch Worte, die andere Menschen zu uns sprechen. Das ist eine großartige Chance, die wir haben. Das ist fantastisch. Wenn wir das lernen, wieder mehr in den Fokus zu nehmen, dass das, was wir sagen, ich sage das mal so ganz lapidar, machen kann, dass Menschen Gott erleben. Dazu sind wir zumindest aufgefordert. Wir sollen Gutes reden. Wir haben die Möglichkeit grundsätzlich bekommen, in dieser neuen Lebenswirklichkeit zu leben. Wir können Gutes reden. Das geht. Gott hat uns die Möglichkeiten gegeben. Und es gibt diese Vision. Wir können Segen bewirken im Leben von Menschen. Das ist doch großartig. Lasst uns gleich damit anfangen. Amen. Ich möchte dazu aber noch eine kleine Geschichte vorlesen. Ihr habt die auf den Zetteln, aber ich lese sie jetzt auch noch mal vor. Da geht es so ein bisschen um die Einordnung, woran merke ich denn, ob etwas gut ist oder nicht. Ganz einfach. Zum weisen Sokrates kam einer gelaufen und war voller Aufregung. Höre Sokrates, das muss ich dir erzählen, wie dein Freund, halt ein. Unterbrach ihn der Weise, hast du mir das, was du mir sagen willst, durch 3 Siebe gesiebt? 3 Siebe? Fragt der andere voller Verwunderung. Ja, guter Freund, 3 Siebe. Lass sehen, ob das, was du mir sagen willst, durch die 3 Siebe hindurchgeht. Das erste Sieb ist die Wahrheit. Hast du alles, was du mir erzählen willst, geprüft, ob es wahr ist? Nein, ich hörte es erzählen und so. Aber sicher hast du es mit dem zweiten Sieb geprüft. Es ist das Sieb der Güte. Ist das, was du mir erzählen willst, wenn es schon nicht als wahr erwiesen ist, wenigstens gut? Zögernd sagt der andere, nein, das nicht, im Gegenteil. Unterbrach ihn der Weise. So lass uns nun denn auch das dritte Sieb noch anwenden und lass uns fragen, ob es notwendig ist, mir das zu erzählen, was dich so erregt. Notwendig nicht gerade, aber also, lächelt der Weise. Wenn das, was du mir erzählen willst, weder wahr, noch gut, noch notwendig ist, so lass es begraben sein und belaste dich und mich nicht damit. Vielleicht eine Hilfe zu sieben bei dem, was wir sagen, ob wir es sagen oder nicht. Das wäre jetzt allerdings, ich sag mal, nur die Hilfe dazu zu prüfen, ob wir es sagen oder nicht. Was ganz anderes ist es natürlich nochmal zu hören, was gibt Gott mir für Impulse an guten Dingen, die ich jemandem sagen kann. Und vielleicht üben wir das mal in dieser Woche, nehmen uns Zeit und fragen Gott, ob er gute Worte für eine Person hat. Wenn wir es nicht probieren, passiert es nicht. Lasst uns das einfach mal probieren in dieser Woche. Das hören, was Gott uns an Impulsen gibt für gute Worte für andere Menschen. Vielleicht kriegen wir ja auch eins.